Steffen Erhardt ist Vizepräsident der führenden Angel-Investoren-Plattform der Schweiz, der SICTIC, wo Investoren und Gründer sich finden. Steffen hat über 20 Jahre bei Google gearbeitet und ist selber in Tech-Startups investiert und hilft auch Startups beim Wachstum mit seiner Expertise als Verwaltungsrat. Wir haben ihn beim WEF in Davos getroffen, wo wir darüber gesprochen haben, was die Herausforderungen sind, die viele Gründer haben, warum scheitern viele Gründer und auch die Herausforderungen beim Firmenverkauf und wie Steffen Unternehmen hilft, selber mit seiner Rolle als Verwaltungsrat. Steffen Erhardt, du bist Vizepräsident von SICTIC, hast über 20 Jahre bei dem Tech-Giganten Google gearbeitet, hilfst jetzt vielen Firmen beim Wachstum als Strategic Advisor. Erzähl doch mal den Zuschauern, was macht SICTIC?
Ja, also wir bei SICTIC sind der größte Angel Investment Club in der Schweiz und wir helfen Schweizer Startups, das Early Funding zu bekommen. Wir sind selbst Non-Profit und machen den Fokus auf das Matchmaking. Startups kommen zu uns aus allen Industrien und wir nehmen denen eben keine Gebühren oder Equity weg, sondern haben eine Community von Investoren, also die, die das Geld haben, die den Zugang suchen. Wir sehen so ziemlich jedes Startup, das in der Schweiz aufkommt und versuchen eben den Investoren die interessanten Opportunities aufzuzeigen. Und da konnten wir letztes Jahr in der Schweiz über 130 Startups dann finanziell auch mit der Community helfen, dass sie loslegen können.
Wow, das ist also ein Matchmaking. Ihr investiert nicht proaktiv.
Genau.
Das heißt, da scheint ja auch ein großer Bedarf bei den Early-Stage-Startups zu sein, die geeigneten Investoren zu finden.
Ja.
Ist das so deine Erfahrung dann auch?
Absolut, absolut. Und ich sag mal, was in der Definition von einem Angel Investor auch eine wichtige Rolle spielt, ist ja nicht nur der reine finanzielle Aspekt, sondern dass man Smart Money reinbringt. Und das ist gerade in Early Stages für viele Startups besonders interessant und gut, weil sie suchen nicht nur Geld, sie suchen Zugang zu potenziellen Kunden, potenziellen Hires und anderen Thematiken. Da kann ein Angel mit seinem Commitment, was auch dem Startup gibt, weil er investiert sein eigenes privates Geld, viel, viel weiterhelfen und die ganze Wachstumsphase deutlich beschleunigen am Anfang, bevor institutionelle Investoren wie VCs eine Rolle spielen.
Und Steffen, ihr helft ja dann auch Investoren, also bei einem strukturierten Prozess, das heißt, wie man überhaupt, also nehmen wir mal an, du bist ein Unternehmer, hast dein Unternehmen für 150 Millionen verkauft und jetzt möchtest du das Geld zum Arbeiten bringen und selber investieren.
Ja.
Wäre ich dann jetzt zum Beispiel auch geeignet für sowas?
Absolut. Also es gibt viele, die zu uns kommen, die auch neu bei dem ganzen Thema sind. Und eine unserer Hauptaktivitäten ist ja rund um Education. Wir haben ein Academy-Programm, wo wir vor allem Investoren, aber auch Startups erläutern, was es denn bedeutet, in Startups zu investieren. Und für Investoren bedeutet es beispielsweise, was bedeutet IP bei einem Startup-Investment? Wie kann man das bewerten, einschätzen? Was sind steuerliche Konsequenzen, wenn man in Startups investiert? Oder auch Startups aufzeigt, wie denkt ein Angel-Investor? How to become investment-ready ist eine Session, die wir regelmäßig machen. Und das führt dazu, dass das Ökosystem viele neue Investoren auch generiert. Und das nach 10 Jahren, die wir existieren, sehen wir langsam, dass sich das auszahlt, weil im Vergleich zu UK oder auch USA haben wir prozentual gesehen noch viel zu wenig Angel-Investoren. Und das ist ein Thema, das für uns ganz wichtig ist. Und es ist ein europäisches Thema auch, wo man deutlich mehr bräuchte, um Innovationen zu unterstützen, weil das ist die Zukunft der Wirtschaft, sage ich immer, und da müsste noch viel mehr passieren.
Das ist auch viele Unterschiede zwischen der Investmentkultur von Europa und USA.
Ne? Ganz genau.
Steffen, dann nochmal eine Frage. Du bist ja von einem Tech-Giganten. Bist du dann in die Startup-Welt dann auch getaucht und hast da selber investiert? Beschreibe doch mal den Weg. Wie war das denn so
für dich? Ja. Ich sag mal so, ich hatte das Glück, bei Google sehr früh dabei zu sein. War knapp 20 Jahre dabei und war einer der ersten Account Manager in Europa mit gewesen. Und das war eine ziemlich verrückte Reise. Also da hat man am Ende des Tages so eine Art Scale-Up-Status gehabt und ist dann zum Konzern geworden. Und bin relativ früh in die Produktseite dann reingerutscht. War einfach faszinierend. Die ersten Tage von Gmail und Google Maps, da bin ich unglaublich dankbar, dass ich das miterleben konnte und war dann sehr schnell in der Kommerzialisierungsthematik drin, bevor es Richtung Go-to-Market-Strategie ging. Dann auch schnell nicht nur Dach oder Deutschland, sondern auch über Europa und Mittlerer Osten hinweg. Und eine der spannendsten Zeiten, die ich hatte, war die Internationalisierung von Google, wo man Offices aufgemacht hat in anderen Ländern und von Johannesburg bis nach Kiew, bis nach Dubai und ja, für Google offiziell das erste Mal in manchen Ländern war. Das war eine sehr, sehr spannende Zeit und die Sachen, die ich dort gelernt habe, da bin ich unglaublich für dankbar, weil du hast mit unglaublich vielen smarten Leuten zu tun gehabt, die viele tolle Sachen gemacht haben und bin dann in die Schiene reingerutscht, was Google mit Startups so macht und habe dann eine Initiative aufgesetzt gehabt, Startup X, die gibt es, glaube ich, noch immer bei Google aktuell, die ganzen Startup-Teams in Google verbindet. Und es gibt über 30 Teams, die irgendwie mit Startups was zu tun haben. Und die waren nicht mal bestens koordiniert. Und da habe ich als Teil des Strategieteams das versucht zusammenzubringen. Und da bin ich nicht sehr begeistert worden von den ganzen Startup-Themen und dem Ökosystem, was da passiert. Und ja, dann hat man das erste Mal größeren Kontakt und regelmäßigen Kontakt mit Gründern gehabt. Und das hat mich einfach unglaublich fasziniert, die Energie, die Idee, ich will was machen und was Großes aufbauen, finde ich immer auch heute noch unglaublich inspirierend, trotz aller Sachen, die dagegen vielleicht sprechen. Was da Leute bewegt haben, ist unglaublich spannend und die ganze Ökosystem-Thematik ist auch grundsätzlich für mich ein spannendes Thema, weil ich einfach grundsätzlich neugierig bin und interessiert bin an allen möglichen Thematiken. Und da konnte ich das ja bei Google ein bisschen mit ausleben. Bin dann die letzten Jahre in das Thema Sustainable Development Goals reingerutscht oder Projekt 2030, wie es bei Google heißt. Und da hat Google Startups unterstützt, in den SDGs, Sustainability-Bereich, Zugang zu Google-Ressourcen zu bekommen für Mentoring, für Demo-Days, für was auch immer. Und das war für mich dann so einer der Punkte, wo Google dann, ich glaube, über 180.000 Mitarbeiter schon hatte, deutlich corporate geworden ist mit den Vor- und Nachteilen, die das mit sich bringt. Und dann gesehen habe, in dem Bereich ist Europa unglaublich gut unterwegs. Die Startups, die ich in Europa gesehen habe, fand ich unglaublich spannend. Habe dann auch mit der Schweiz mehr gemacht und ich gedacht habe, nach 20 Jahren ist, glaube ich, mal gut. Ich bin unglaublich dankbar dafür, was ich dort gelernt habe, Leute, die ich kennengelernt habe und aber ja, das Tempo nach 20 Jahren kann man auch ein bisschen mal vielleicht entschleunigen, vor allem auch, weil ich einen kleinen Jungen habe, den ich sehen wollte. Über dem Meer bin ich viele Jahre Vielflieger gewesen, dass man einfach dann ja ein bisschen lokaler denkt und das Ökosystem besser versteht. Und da hat sich die Opportunity mit ZigDig ergeben. Nicht gleich, ich habe erst mal ein paar Monate Auszeit genommen und mich auch umgeschaut. Gerade bei den ganzen Sustainability-Thematiken gibt es unglaublich spannende Startups allein im Züricher Großraum oder in der Schweiz, wo ich denen dann auch erstmal ein bisschen mitgeholfen habe, um zu schauen, hey, wie kann man diese Unternehmen vielleicht größer machen? Ich glaube, da hat mein kleiner Junge auch eine kleine Rolle mitgespielt, so wo man gesagt hat, was will man ihnen eines Tages mal erzählen? Ob man nur in Advertising oder Cloud-Thematik gearbeitet hat oder einfach ja versucht, die Welt ein bisschen besser zu machen. Hört sich sehr klischeehaft an, aber hat schon eine Rolle auch mitgespielt.
Ja, eine Sinnhaftigkeit natürlich genau. Dabei ist. Und jetzt genau. Hast du halt die Möglichkeit, dein Wissen, jahrelanges Wissen, was du und ganz Erfahrung genau. Und Beziehung, kannst du jetzt mit den Wachstumsunternehmen ja. Auch verknüpfen. Ja. Finde ich super. Steffen, ich hatte noch eine Frage. Was sind denn zum Beispiel die Herausforderungen, die Gründer haben bei der Skalierung, gerade wenn es dann so ins Wachstum, man verdient jetzt langsam auch Geld, Produkt ja. Läuft und jetzt möchte man es aber natürlich groß machen. Was sind deine Erfahrungen?
Ja, also ich habe eigentlich relativ früh die Erfahrung damals schon bei Google gemacht, dass man muss in den verschiedensten Phasen von einem Startup bis zu einem großen Unternehmen wird einige Schritte durchlaufen. Also ich weiß, bei Google, wo ich angefangen habe, gab es viele Entrepreneur-Mindsets, die machen, sich bewegen und es war noch wenig Koordination. Und irgendwann kommt so eine Welle, sage ich mal, fast von Consultants rein, die Sachen strukturieren können, Prozesse aufsetzen können. Und das ist auch notwendig, weil wenn man wirklich skalieren muss, bedarf es andere, ich sag mal, Talente, die das Unternehmen aufsetzen für die Zukunft. Und ich sage jetzt nicht komplett ersetzen, nur mit solchen Leuten, aber sie spielen eine wichtige Rolle. Und da habe ich einige Scale-Ups gesehen, die das nicht hinbekommen, die das Chaos dann nicht in den Griff bekommen. Und da kann schnell ein Unternehmen auch mal scheitern. Hat so einen typischen Plateau-Effekt, wo man dann schauen muss, kriegt man die Kurve und kriegt wieder ein organisches Wachstum hin oder nicht. Und da ist Talent, Hiring, ein unglaublich wichtiges Thema. Und da muss man die richtigen Leute finden und nicht nur die, sage ich mal, die einem selbst sehr ähnlich sind. Man hat immer so schön auch gesagt, Leute einstellen, die besser sind als man selbst für den jeweiligen Zeitpunkt, dass man als Gründer auch weiß, ich bin jetzt beispielsweise nicht mehr der richtige CEO, dass man da für jemand anderen Platz macht. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und natürlich auch die finanzielle Unterstützung. In Europa ist es leider noch immer eine große Challenge. Early-Stage-Startups, wenn man ein gutes Team, Idee hat, bekommt man Zugang zu Geld. Bei größeren Scale-Ups ist das leider kein Gegeben. Ja.
Hast du es schon erlebt, dass der CEO oder der Gründer dann nicht loslassen konnte?
Ja, definitiv. Ich sag mal, was man als Gründer unbedingt haben sollte, ist ein Faktor, dass man ein Profil haben sollte, wo die Leute mit einem arbeiten wollen. Egal welche Backgrounds, dass der Leute motivieren kann, anziehen kann. Da muss ja nicht zwangsläufig der CEO für sein, aber dass er quasi so die Seele, das Herz ist für die Firmenkultur auch, die so die Vision durchaus mit verpacken kann. Und da gibt es einige Fälle, wo es dann eben der CEO, der ist, der dann Macht und Execution fokussiert ist und klar die Vision mit dem Gründer auch zusammen hoffentlich teilt. Aber da gibt es gute Möglichkeiten, dass man das auch außerhalb der reinen CEO-Rolle machen kann.
Mhm. Genau. Steffen, mich würde mal interessieren, bevor du in eine Firma investierst, was muss gewährleistet sein? Wann triggert dich eine Firma? Denkst du, hey, da gehe ich jetzt rein.
Ja. Da haben Investoren verschiedenste Ansätze. Ich sag mal aus der reinen Angel-Perspektive, ich bin selbst auch Angel-Investor, gibt es ein paar Punkte, die für mich wichtig sind als andere. Und es gibt einige Angel-Investoren, die machen eine detaillierte Due Diligence und schauen sich alles Mögliche an. Wenn man viele Investments gemacht hat, kommt auch so ein Bauchgefühl mit rein. Aber ich sag mal, grundsätzlich wichtige Faktoren wären, kenne ich mich mit dem Thema aus? Verstehe ich das eigentlich? So Life Science, Biotech, bin ich weit weg, ist vielleicht für mich nicht unbedingt so ein Thema, kann ich schwer einschätzen. Gründer, ist das jemand, der eben Leute anziehen kann oder nicht? Hat der ein Verständnis und eine Awareness von Blindspots? Versucht er alles selbst zu machen oder holt er sich die richtigen Leute ran, die ihn vielleicht besser helfen können und auch schneller? Wie sieht einfach ganz strukturell das Cap Table aus? Ist das einfach voll mit, keine Ahnung, Bruder, Schwester, die Webseite gebaut haben, die vielleicht Buchhaltung machen? Oder ist es wirklich ausgelegt für die Zukunft? Ist das Team auch divers? Ich würde jetzt zum Beispiel in kein Team investieren, wo man sagt, das sind jetzt nur 3 Deutsche oder 3 Franzosen, 3 Schweizer, alle männlich zwischen 20 und 30. Ist für mich kein Team für einen Erfolg. Vor allem, wenn man ein Investment macht, hat man internationale Aspirations, sage ich mal. Und da bedarf es von meiner Warte her von Anfang an ein diverses Team. Alter von Background, Business, Engineering bis hin zu auch den Gender-Thematiken, sage ich mal. Vor allem für das Wachstum international ist das unglaublich wichtig. Und ich habe eben gesehen, das hatte ich in meinem alten Job, hatten wir den Research auch gemacht, dass diverse internationale strukturierte Teams dann einfach erfolgreicher sind. Mhm. Und das sind so einige der Punkte, die für mich ganz wichtig sind. Und dann Ende des Tages auch eine Art Vetting. Kenne ich den Gründer vielleicht persönlich? Oder kann jemand, der ihn kennt, ihn einschätzen, eine Person, der ich vertraue und sagen kann, ja, der könnte das hinbekommen oder nicht? Das sind so einige der Punkte. Also ich habe manchmal auch spontane Entscheidungen getroffen über ein Startup-Investment innerhalb von einer halben Stunde.
Ah, wirklich?
So schnell? Man sagt so, das passt. Mhm. Weil wie
hat es dann im Ende, wie kam es dann raus? War das dann die richtige Entscheidung?
Oh, das wird sich mit der Zeit dann zeigen. Also ich bin circa 10 Jahre unterwegs mit Angel Investments und habe auch schon einige Exits gesehen. Und es bestätigt einige der Sachen, die ich gemeint habe, in nichts zu investieren, was man nicht kennt. Ich habe Life Science Startup Investments gemacht, die nicht so gut gelaufen sind. Und die gut gelaufen sind, die waren dann in Bereichen, die ich besser verstehe. Aber das ist auch eine Lernkurve, die jeder, der das Thema ernsthaft angehen möchte, durchgehen muss. Und es gibt am Ende des Tages verschiedenste Philosophien. Es gibt Leute, die sagen, I just want to give back. Ich habe jetzt meine Karriere beendet, habe ein bisschen Geld und möchte in verschiedensten Teams und Thematiken helfen. Andere wollen auch einfach nur lernen. Deswegen habe ich zum Beispiel auch viele Advisor-Rollen bei Sustainability-Startups, die ich nebenher mitmache, weil ich einfach nah an einem Gründer dran sein will und schauen möchte, wie kann man ein Sustainability-Startup größer bekommen, was deutlich schwieriger ist als in vielen anderen Sektoren. Und da gibt es nicht nur die reine finanzielle Motivation. Mhm.
Steffen, ich würde auch gerne mal über die Zahlen der, also die Success-Rate sprechen, ja, also Erfolgsrate von Startups. Die ist ja jetzt nicht so riesig hoch, ja? Ja. Man sagt ja irgendwas bei 90%, also scheitern. Ja. Was denkst du, gibt es so ein Muster, warum Startups scheitern?
Als erstes 90% scheitern, das kann man zum Beispiel in der Schweiz überhaupt nicht sagen. In der Schweiz ist es deutlich, deutlich geringer, die Zahl an Startups, die scheitern. Es gibt sogar ein ETH-Spin-off. Ich glaube, die Zahl war 80% der Startups von einem ETH-Spin-off sind nach 5 Jahren noch existent. Das ist in der Schweiz allgemein nicht ganz so groß überall. Definitiv nicht, weil die ETH ist schon sehr speziell. Aber deutlich höher als der EU-Durchschnitt. In Deutschland ist, glaube ich, die Erfolgsrate 3-mal geringer von einem Startup zu überleben als in der Schweiz. Und da macht die Schweiz viele, viele Sachen richtig. Die Faktoren, die da eine Rolle spielen, sind vielfältig. Das ist definitiv das Finanzielle. Bekommt man Funding oder nicht? Timing macht manchmal auch eine Rolle, die das Ganze vielleicht als zu früh erachten. Product Market Fit, ganz, ganz wichtig. Das ist ein Schweizer, aber auch ein europäisches Thema, wo viele Startups dann scheitern. Ich sage mal so schön, ist das eine Medizin, die man entwickelt, oder ist es ein Nice-to-have-Schönheitsprodukt, Beauty Cream, sage ich mal. Und man möchte eher die Medizin sein, wo wirklich die Leute bereit sind, ich brauche das unbedingt, ich möchte das haben und auch eine Bereitschaft dafür haben, das zu zahlen, für die Services, für das Produkt. Und da muss man definitiv einen guten Fit hinbekommen. Sonst kann man da relativ schnell scheitern. Das sind so ja einige der Faktoren, die da eine ganz wichtige Rolle spielen. Talent, richtige Leute ist auch unglaublich wichtig. Founder Clashes gibt es sehr, sehr häufig. Und dann auch externe Faktoren. Wenn man in eine ESG-Startup investiert hat vor einem Jahr, das Ökosystem wurde durch Trump und Co. fast platt gemacht. Von einem Tag auf den nächsten mit einem Omnibus-Launch von der EU. Und
da sind viele draufgegangen jetzt auch.
Da sind viele, ich hatte in einem Startup investiert, die hatten kurze Zeit bis zu 25 Leute aufgebaut und dann ja, ist der Markt komplett weggebrochen. Oder auch wenn man Israel-Startup investiert, da die Geopolitik spielt eine Rolle. Wenn auf einmal die Gründer in den, ich sag mal, Krieg ziehen müssen oder eingezogen werden, was de facto auch bei meinem einen der Investment passiert ist, ja, dann ist das Startup erledigt, sage ich mal. Und am Ende des Tages für einen Angel-Investor bedeutet das dann halt auch so abzuwägen, wie hoch ist meine eigene Risikobereitschaft. Und viele Investoren investieren dann eher auch lokal, wo sie sagen, hier verstehe ich Legal, Taxation, Infrastruktur und alles, was dazugehört. Während andere sagen, ich bin ein Risikobereiter und investiere auch in andere Thematiken. Ich investiere beispielsweise auch in Afrika. Mir ist das relativ egal. Überall, wo ich glaube, das ist eine großartige Idee, aber das sieht jeder anders hin.
Also Product Market Fit wichtig, dann ja, die richtigen Leute. Das, denke ich, ist vielleicht so ein roter Faden, der ja, durch die
absolut.
Vor allem auch von Early Stage zu Scale-Up ist nochmal ganz andere Leute,
genau,
so bis zu einer größeren Organisation.
Genau, das ist ein europäisches Problem und die Schweiz hat das auch sehr hoch auf ihre Fahne geschrieben. Also Initiativen wie Deep Tech Nation Switzerland oder auch kantonale Efforts wie von Innovo und so weiter wissen ganz genau, da hapert es noch in der Schweiz. Wir haben ja 56 Unicorns schon in der Schweiz, das sind schon relativ viele.
Seit wann?
Aber
seit wann haben wir
56? In den letzten 10 Jahren.
Wow, ist doch schon
ein Hausnummer. Kann man googeln. Das hat der Thomas von unserer Organisation im schönen One-Slider zusammengestellt.
Warst du bei allen beteiligt?
Ich wünschte, ich wäre nur bei allen beteiligt gewesen. Ja. Nein, nein, nein. Aber die Geschichten sind schon da. Aber da könnte es viel, viel mehr geben. Und es gibt eine schöne Pipeline, wie es heißt, so schön Sunicorns, die in der Schweiz das Potenzial haben. Und da versuchen natürlich viele Leute im Ökosystem, das sind ja nicht nur wir sind als Angel Investor Club dabei, aber es gibt ja auch die InnoSwiss mit Grants, die Swiss Startup Association. Da gibt es ja viele Player im Markt, die eine wichtige Rolle spielen, um ein Startup erfolgreich hinzubekommen. Und da hat die Schweiz sehr gute Rahmenbedingungen. Ja.
Steffen, du warst ja auch schon involviert bei Firmenverkäufen. Was sind denn so da die Herausforderungen, wenn man sein Startup jetzt verkauft an einen anderen Investor? Kannst du darüber ein paar Erfahrungsberichte?
Die Challenge, ein Startup zu verkaufen, ist in Europa ein bisschen größer als in anderen Ländern wie den USA oder auch in UK. Es ist natürlich die Frage der Bewertung, was eine faire Bewertung, eine ganz, ganz große Thematik, die immer wieder diskutiert wird. Wie ein Exit-Szenario ausschaut, wann ist der Payout für den Gründer, wie lange soll der Gründer dabei sein, was sind die Bedingungen, die dazugehören, die eine große Challenge sind. Und du hast einfach auch leider die Realität in Europa, dass Corporates nicht viel Startups kaufen, weil sie immer wieder Challenges haben, die in ihre Hauptoperation zu integrieren. Und das hat leider nicht den Stellenwert, wie es zum Beispiel in den USA der Fall ist, wo man sagt so, hey, als Corporate, ich kann gut viele Sachen in-house Innovation vorantreiben, aber de facto hat man in Europa dann einen schwereren Stand, einen guten Exit in den Unternehmen hinzubekommen, die dann eigentlich davon sehr viel profitieren würden. Das ist ein bisschen strukturell gegeben. In einigen Bereichen ist es besser als andere, wenn man in Pharma unterwegs ist. Da gibt es einen ziemlich klaren Exit-Richtung, die man sehen kann. Aber bei vielen anderen ist es dann schwieriger und vor allem dann auch bei den Bewertungen, wo dann Corporates sagen so, hey, das AI-Startup ist es definitiv nicht wert, mit dem wir Bewertungen angehen, weil Europa da viel konservativer ist im Allgemeinen. Aber ja, dann kriegt man es dann in-house vielleicht auch nicht hin und dann ist die Opportunity vorbei. Ja, gibt es einige Sachen.
Steffen, du unterstützt ja auch Firmen als Strategic Advisor, so in der Wachstumsphase. Was machst du da genau?
Ich sag mal, dort versuche ich an Themen zu helfen, wo ich die Erfahrung habe. Ich habe ein Investorennetzwerk von der Venture Capitalist Seite, das sehr groß ist, was hilft, den Startups Zugang einfach zu bekommen. Und ich helfe eben besonders Sustainability Startups sehr, weil ich weiß, die es sehr schwer haben, Geldzugang zu bekommen. Go-to-Market Strategie habe ich viele Jahre gemacht. Wie kann man ein Produkt in Richtung Product Market für am Ende des Tages in den Markt bringen? Und einfach, wie sollte man sich strategisch aufstellen? Also auch wirklich von Ressourcenplanung, welche Headcounts braucht man wirklich? Welche kann man sich leisten? Was könnte die Richtung sein? Das sind so die Thematiken, wo ich dann eher mit involviert bin, weil ich eben die Erfahrung habe und es gesehen habe, wie man es machen kann. Firmenkultur ist auch ein Thema. Da war Google ja dafür sehr, sehr bekannt, das aufzubauen. Das war eine der Erfolgsrezepte, dass die Firma so groß und erfolgreich geworden ist. Und da kann man schon mit relativ einfachen Sachen viel bewegen. Und
wie
wichtig
ist denn die Kultur, gerade so in der Anfangsphase?
Unglaublich wichtig, weil ein Startup, was kann ein Startup bieten im Vergleich zu, man arbeitet in Zürich, da gibt es Google, da gibt es Apple, da gibt es was auch immer für Firmen, die natürlich super spannend sind und auch sehr, sehr viel an Gehalt oder auch Aktienoptionen bezahlen. Und die Startups, ja, wenn sie das Talent haben wollen, die können A, mit Aktienoptionen natürlich vielleicht Leute interessieren, aber de facto ist es ein Gründer mit einer großen Vision, der sagt so, hey, bei mir kannst du was aufbauen und auch schnell, was du in einem großen Unternehmen nicht könntest. Und das ist, glaube ich, wo man dann Leute bekommen kann, weil man, ich sag mal, so einen Pool bildet an Leuten, die einen Drive haben, die spannend sind, mit denen man gerne zusammenarbeiten möchte. Und dadurch kann man eine Art Teamkultur aufbauen, wo die Leute dann auch die Extrameile gehen, wie immer so schön gesagt wird im englischen Raum. Und am Ende des Tages wird man mehr arbeiten bei einem Startup, weil ja, man hat gegen viele Windmühlen zu kämpfen am Anfang. Und da gibt es viele Achterbahnfahrten, die man durchleben muss. Und das ist dann schon für ein Startup ganz, ganz wichtig, dass man da durchhält. Ja.
Das heißt, man kann Talente auch anziehen mit einer großartigen Vision, mit
absolut.
Verantwortlichkeiten, die man vielleicht im Konzern dann nicht bekäme.
Absolut.
So kann man dann auch punkten. Steffen, zum Abschluss hätte ich noch eine Frage, auch ein bisschen mehr, damit unsere Zuschauer dich persönlich ein bisschen besser kennen. Was würdest du, wenn du jetzt eine Wahl hättest, zum Beispiel eine Superpower, dir, zunächst eine Frage, die ich auch immer gerne stelle, welche würdest du dir auswählen, wenn du dir eine auswählen könntest? Du verlässt jetzt Davos und neben deinen Superpowern, die du jetzt schon hast, welche würdest du dir zusätzlich auswählen, wenn du einen Wunsch frei hättest?
Alles zu lesen, was über AI gerade passiert. Ich bin, eine Challenge, die ich habe, ich bin neugierig über alle möglichen Thematiken. Und ob das jetzt von Robotics ist, über Life Science, was auch immer, die Informationen, ja, wirklich zu verarbeiten und wahrzunehmen, was alles da so draußen passiert. Und dass man damit was machen kann, dass die Welt einen besseren Platz macht, sage ich mal. Ich glaube, jeder, der Kinder hat, sieht das dann relativ ähnlich, dass man, ja, das hört sich sehr klischeehaft an, aber man möchte den Kindern schon eine Welt hinterlassen, in der man ein gutes Leben führen kann. Und da gibt es viel Arbeit, was man da machen könnte. Und wenn man da mit seinem Wissen nicht nur das für sich anhäuft, sondern auch was umsetzen kann, da hoffe ich immer noch, dass ich da mehr machen könnte. Egal jetzt, in welchem Bereich das sein könnte, de facto, jetzt arbeite ich mit Startups, das schafft Jobs, das schafft Innovation, das kreiert eine Wirtschaft der Zukunft. Dass man aber da noch einen größeren Hebel hat, das ist definitiv für mich eine der Motivationen, morgens aufzustehen. Und ja, da möchte man sich gerne klonen und ja, mehr machen.
So 100 Steffens klonen, das wäre doch super. Dann eine weitere Frage ist, wenn du dir jetzt eine Autobiografie kaufen würdest oder vielleicht eine gewisse Eigenschaft, die du bewunderst an einer berühmten Person, die man so kennt, welche wäre das?
Also grundsätzlich, es gibt ein paar Faktoren, die ich ganz interessant finde. Ich hatte einmal einen Manager gehabt, der Mohammed Gaudert heißt der. Der hat auch ein sehr berühmtes Buch geschrieben über Happiness. Und der hat eine unglaublich positive Ausstrahlung gehabt die ganze Zeit. Die fand ich immer unglaublich inspirierend. Und selbst wenn jetzt er hat eine Präsentation über ein Thema zu halten, die Technik funktioniert nicht, er konnte einfach das Publikum fesseln für eine Stunde lang. Mit persönlichen Geschichten, mit einer positiven Aura. Das finde ich unglaublich faszinierend. Und einer der Faktoren, die dann eine Rolle gespielt hat, sind einige Punkte, die ich von ihm gelernt habe. Zum Beispiel, you can always ask. Man hat nichts zu verlieren. Klar, vielleicht gibt es dann häufiger mal Nein für irgendwas, aber das ist etwas, wo ich mir immer wieder auch sage, so hey, einfach mal fragen. Oder auch andersrum, you can always apologize afterwards. Ist eine ist Philosophie, passt nicht immer, aber in einigen Punkten, wenn man, sage ich mal, so ein paar Sachen disrupten will, kann das auch sehr, sehr interessant sein.
Oder you can forgive yourself.
Das ist ja, genau. Ja, ja, also so, dass man selbst mit sich auch nicht zu hart ins Gericht geht, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und auf sich selbst achtet auch, sage ich mal. Weil nur wenn man sich selbst wertschätzt und achtet, kann man auch das mit anderen. Am Ende des Tages gehen wir nicht allein durchs Leben. Wir brauchen Leute um sich drum herum, die einen motivieren, begeistern, helfen in schwierigen Zeiten, egal ob das auf Arbeit ist, im Privatleben. Und das ist ja ganz, ganz wichtig.
Gefällt mir gut. Abschlussfrage, Steffen. Ja. Gibt es ein Credo, ein Leitsatz, vielleicht ein Mission Statement, nach dem du lebst?
Das sind einige der Punkte, die ich gerade gemeint habe, die da eine wichtige Rolle spielen. Enjoy the ride. Das ist einige der Punkte, die ich mir manchmal auch versuche zu vergewissern und auch mal zu reflektieren. Wenn man die Zeit, die ich bei Google war zum Beispiel, wenn man dann einmal gerade was Verrücktes erlebt, dann einfach mal so wirklich da sitzen und so, wow, das ist total verrückt. Oder jetzt hier in Davos, ich bin jetzt schon ein paar Jahre hier da gewesen, weil dann sitzt man auf einmal an Tisch und nebenan sitzt ein Bill Gates. Und dann kommt wieder der Punkt, so, you can always ask and get in contact with him. Und dass man solche Sachen dann einfach mal bewusst wahrnimmt, dieses Mindfulness, kann man vielleicht auch sagen, was um einen drumherum passiert. Und nicht einfach nur von einem Termin zum nächsten hetzen und einfach mal so reflektieren, hey, das ist einfach toll, was gerade passiert. Und das kann ich nur jedem ans Herz legen. Das ist definitiv was Wichtiges, was mir auch sehr persönlich weiterhilft.
Steffen Erhardt, vielen Dank für das Gespräch.
Ja.
Hat riesig Spaß gemacht.
Hat mich gefreut.
Ich wünsche dir weiter noch eine gute Zeit hier in Davos und hoffentlich bis bald.
Besten Dank.